Eben gerade sangen wir, glaube ich, im ersten oder was im zweiten Lied, dass, wie war das noch zum Schluss, die letzte Zeile? Und Freude liegt in der Luft. Denn wir feiern ja, im Lied davor, ja, feiern wir feiern ein Fest. Und was alles zu einem Fest gehört, natürlich ein Menü, klar. Wenn wir davon reden, dass das Wort Gottes ein Festessen ist, das wir viel zu wenig nutzen, sollten wir uns mal darauf einstellen, dass unser heutiges Menü, ich nenne es mal, wie das Menü hat ja einen Namen, heißen könnte Zuspruch fürs Leben, hat Gott sei Dank nur drei Gänge. Wir werden nur vor Mittag fertig, vorzuweisen, und auf der Karte steht eine kurze Vorspeise. Ein Anreger, ein Amuse-Gueule oder Amuse-Bouche, wie ihr wollt. Eine Hauptspeise allerdings, an dem man ab und zu, könnte ich mir vorstellen, ich würde mich wundern, wenn nicht, heftig zu kauen hat. Hier kommt es drauf an, habe ich meine Kaumuskulaturen im Laufe der Nachfolge gut trainiert. Hat da schon einer Hunger? Erzähle ich zu viel? Nein, die ist mit was anderem beschäftigt. Und dann kommt natürlich als letzter Gang, so als Ausgang, so ein fluffiges Dessert, klar, für die meisten das Beste. Sowas zum Nuggeln und dazu noch zwei Sahnehäubchen, aber erst zum Schluss. Zum Appetizer. Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Negative Botschaften sorgen für viele Klicks und Quoten, bekannt. Aber mehr und mehr Menschen fühlen sich irgendwie, sage ich mal so, zunehmend erschöpft. Und meiden es auch, nachrichtliche Medien überhaupt noch an sich heranzulassen. Ich gehöre auch zunehmend zu dieser Art von Spezies. Also öfters mal die Perspektive wechseln, das wäre die Alternative. Die Perspektive wechseln und gute Nachrichten nicht verschweigen. Gute Nachrichten nicht verschweigen. Gehe ich also gut voran mit einer guten Nachricht? Etwa im Jahre 30 nach Christus starb ein Mann namens, meine gute Nachricht, hat er noch einen anderen Namen, Benennung, Titel? Jesus Christus, genau. In Jerusalem durch die damals gängige Folter- und Hinrichtungsmethode des Kreuzigens ist uns bekannt, die jedenfalls hier sitzen. Ach so, ich begrüße auch noch alle, die im Ausland sind, auch der südlichen Hemisphäre. Ihr seid alle herzlich eingeladen auch zu diesem Menü. Wie jetzt gerade drin ist, wir sind jetzt gerade am Anfang. Ersten Gang. Hören uns ein. Also Augenzeugen berichten nicht nur von seinem leidvollen Sterben und Tod, sondern von seiner Auferstehung zwei Tage später. Freitag gestorben, Sonntag auferstanden. Jesus selbst weist darauf hin, ich bin immer noch bei dieser Nachricht, mit seinem Tod die Sünden der ganzen Menschheit auf sich genommen zu haben und damit jede Schuld beglichen zu haben, das Himmelreich stehe nun jedem offen. Ein lang gehegter Plan Gottes ist damit umgesetzt. Das war die Nachricht. Quellennachweis? Die Bibel. Also ich meine, keine noch so gute Nachricht kann mit dieser mithalten. Oder gibt es jemanden, der noch eine bessere hat? Dann bitte gleich hier nach vorne kommen. Es ist schon mal sehr gut, wenn der Redner Zustimmung empfindet, gerade am Anfang seiner Predigt. Also er ist uns ja bekannt, Geschwister, der Psalm 23, so oft zitiert, auf so vielen Spruchkarten vorhanden oder auch zu oft oder manchmal oder so oft besungen, je nachdem, wie man sieht, wie viele Geburtstagskarten mit dem 23. standen und lagen irgendwo herum, wie viele Jubiläen wurden mit diesem berühmten Psalm begangen. Doch wenn wir bedenken, mit diesem Psalm kann man ganz starke Glaubenserfahrungen machen. Ihr werdet das gleich noch mitkriegen und dann auch das mit eurer Vita abgleichen und vieles könnt ihr auch dann unterstreichen und identifizieren. Und dieser Erfahrungsschatz passt mit seinen mannigfaltigen Facetten auch hier in diesem Raum, die hier so vertreten sind, sehr gut in unserem Psalm. Und ich wünsche mir, dass der lebendige Gott uns erreicht, uns anspricht, ein Impuls aus seiner Welt in euer Leben hineinkommt, in eure derzeitige Situation und Lage. Ich bin noch immer überzeugt davon, satt werden kann man am allerbesten mit dem Wort Gottes. Aber mit dem Wort Gottes wird man anders satt. Wir werden das merken. Ich hoffe, dass das mit dem Psalm 23 jetzt wieder passiert. Natürlich ist er nicht nur bei den Christen viel zitiert worden, noch kurz zur Ergänzung zu seiner Historie, auch im jüdischen Kontext ist er ein ganz wichtiges Zeugnis. Es ist ja ein Psalm, es ist ja ein Lied, einer von den 73, die ein König Israels, einer der Söhne Israels, getextet hat. Deswegen steht natürlich der Israeltag mit dem Psalm 23 auch bei uns letztendlich im Mittelpunkt. Interessanterweise ist er in der jüdischen Tradition vor allem, was meint ihr, was für ein Psalm, zu welchem Anlass? Dieser Psalm, ihr müsst mal von den Vers 4 weggehen, denn der könnte dazu führen, zu welchem Anlass wird dieser jüdische Psalm oder wurde er in den Mittelpunkt gestellt, ganz anders als bei den Christen, im Beerdigungspsalm, jemand verstorben ist, ja, Psalm 4, Vers 4, Psalm 23, Vers 4, Beerdigungspsalm, steht ja genau in der Mitte, kann man sagen, von den Sechsen, ganz anders. Also bei den Christen, die ersten Christen haben den 23. auch an einem Tag benutzt, nämlich in der Osternacht. In der Osternacht. In dieser Nacht hatten die Neugetauften diesen Psalm zu sprechen. Das ist bei uns ja ganz gut gelungen, ja. Hättest du ruhig abschalten können, gut. Ich könnte jetzt so fies sein und sagen, wir machen das nochmal zusammen, machen wir jetzt nicht. Weil, was zitieren wir, in welcher Übersetzung? Luther wäre ganz gut, gerade beim Psalter, aber auch Elberfelder ist in, oder wie auch immer. Ja, denn die Neugetauften, bevor sie zum ersten Mal am Herrenmahl teilnehmen durften, du bereitest vor mir einen Tisch, heißt es in Strophe 5. Und so wurde es zuallererst auf die Taufe gedeutet. Und so wurde in den vergangenen 3000 Jahren unser Psalm zu dem bekanntesten in dem Psalterbuch. Ich würde mal sagen, man kann ihn gut einordnen, neben Psalm 103 beispielsweise. Von den vielen Zitaten, ich kann mich mal kurz noch was erinnern, als ich meinen Papa beerdigt hatte, das ist ja schon ein paar Jährchen her, da waren auch natürlich Katholiken eingeladen. Und ich wollte eigentlich nur die ersten drei Verse vom Psalm 103 rezitieren. Ich hörte auf einmal die kleine katholische Schar kannte den Psalm 103 und zitierte weiter. Ich war sehr überrascht, ja. Deswegen ist er mir da so bekannt geworden, Psalm 103. Nicht nur die ersten drei Strophen, also nicht nur die ersten drei Strophen, sage ich, weil Psalm ist ja ein Gesang, ein Lied. In den Liedern gibt es ja keine Verse, sondern Strophen eher. Also von den vielen Zitaten, die sich um Psalm 23 ranken, möchte ich euch eines nicht vorenthalten. Ihr kennt das schon nämlich von diesem Philosophen Immanuel Kant. Immanuel Kant, der nicht gerade für die besten biblischen Auslegungen bekannt ist, der sagte damals zu seinen Lebzeiten, alle Bücher, die ich gelesen habe, haben mir nicht diesen Trost gegeben, den mir dieses Wort der Bibel gab. Zitat Ende. Herr, schenke, dass mein ärmliches Menschenwort zu deinem lebendig machenden Gotteswort werde. Amen. Und nun in medias res, um was geht es eigentlich in unserem Psalm? Die heutige Lesung gab uns einen ersten Fingerzeig. Das war Psalm 79, Vers 13. Wir aber sind dein Volk und die Herde deiner Weide. Wir wollen dich ewig preisen, von Geschlecht zu Geschlecht dein Lob erzählen. Und dazu wurde dann auch der Kontext, der Lehrtext ausgesucht aus Johannes 10, Vers 14. Heute heißt es, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Als ich heute Morgen das las, dachte ich, passt ja gut zum Thema. Gut. David erzählt von dem, was seinem Glauben in ganz entscheidender Weise prägt. Und er beginnt damit, dass er diesen guten Hirten beschreibt. Der Herr ist mein Hirte, er weidet mich, er führt mich, er erquickt mich. Und dann findet ein Wechsel statt. War in den ersten drei Strophen der Mensch das Objekt, an dem der lebendige Gott handelt, so wird ab Strophe 4 der Mensch zum Subjekt. Steht im Mittelpunkt. Bitte richtig verstanden. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. So wird der Psalmgesang zu einer reichen Bildsprache, wo jeder sich auch mit einbringen kann. Ich sagte es eingangs schon, heute nehmen wir ein weiteres Mal den Psalm 23 auf. Wir hatten ja schon im letzten Jahr zweimal darüber uns Gedanken gemacht, ein drittes und auch dann ein letztes Mal. Psalm 23 und fokussieren uns auf die Verse 4 und 6. Ich habe mit 4 lange zurückgehalten und bin nicht gleich beim zweiten Mal auf Vers 4, sondern habe 4 übersprungen, bin auf 6 weiter, weil ich nicht wusste, kann man das euch zumuten? Ist das auch Vers 4 eine frohe Botschaft? Ich meine ja. Ich habe die Gemeinde ja jetzt kennengelernt. Ich weiß, da ist Fundus da, geistlicher Fundus. Und wir wollen ja nicht alle alt werden. Ne? Ja gut, die Räder, die ewig, ja klar. Aber ich meine jetzt, wir wollen nicht alt werden, sondern wir wollen ja reifen. Das ist ein Unterschied. Reifen wollen wir. Und das geht dadurch durch solche Stellen in der Schrift, die erst einmal eins mächtig aufstoßen oder sehr viele Fragezeichen setzen. Aber nur so kommt man weiter, meine ich. Also von der Warte des Hirten aus betrachtet, stellt diese Aussage, Vers 4, den Wendepunkt des Psalms dar. Es ist so, als hätte das Schaf, sage ich jetzt mal so, wie im Zeichentrickfilm, ja, bisher mit seinem unglücklichen Nachbarn auf der anderen Seite des Zauns gesprochen und dabei mit der erstklassigen Versorgung geprahlt, die ihm sein Besitzer auf der heimatlichen Farm angedeihen ließ. Jetzt wendet sich das Schaf direkt an den Hirten. Ab Vers 4. Ja, die persönlichen Fürworter du oder ich und in mir bestimmen die Unterhaltung, es kommt zu einem vertraulichen, zu einem inniglichen Zwiegespräch. Das ist etwas ganz Natürliches, es ist etwas ganz Normales. Denn zum Beginn des Sommers beginnen die langen Wanderungen in das höhere Land. Mit seinen Sommerweiden weit oben auf den entlegenen Bergwiesen oberhalb der Baumgrenze. Die anderen verwahrlosten Schafe jenseits des Zauns auf der anderen Seite bleiben zurück. Ihr Besitzer weiß nichts vom Gebirge, von den Bergwiesen. Doch die Schafe des guten Hirten bleiben ja den ganzen Sommer in seiner Obhut. Und wenn es dann im Herbst zu schneien anfängt und zunächst die höchsten Bergspitzen, so sage ich mal, puderzuckerweiß werden, Wir waren ja alle schon mal da im Mittelgebirge oder in den Alpen. Ich denke, auch in den Highlands ist es so ähnlich. Dann müssen sich Hirte und Herde auf tiefer gelegene Weiden zurückziehen. Und gegen Ende des Herbstes werden die Schafe schließlich heimgetrieben, um dann den kalten Winter in milderen Regionen zu verbringen. Dieser letzte Abschnitt des Jahreszyklus in der Schafzucht wird in der zweiten Hälfte unseres Psalms beschrieben. Und dabei sollten wir auch bedenken, dass sich alles vor einem dramatischen Hintergrund abspielt. Ja, wir sind nicht in der Lüneburger Heide. Schroffe Berge, brausende Flüsse, quirlige Bäche, gurgelnde Bäche, Bergwiesen im Hochland. Und David kannte all diese Schwierigkeiten, kannte all diese Gefahren, aber auch die Freuden, die solch eine Zeit im Hochland mit sich bringt. Aus Erfahrung. Er kannte dieses wilde Land und das schöne Land bis in die letzten Winkel hinein. Er war mit allen Risiken aufs Beste vertraut. Hochwasser, führende Flüsse, auch Lawinen, Steinschlag, Giftpflanzen, Raubtiere, Hagel, Schneestürme. All das leuchtet aus der rührenden Schlichtheit der letzten Verse hervor. Merkt ihr es? Merkt ihr es? Hier kommt eine Erhabenheit, eine schlichte Erhabenheit, eine Stille, auch eine Zuversicht zum Ausdruck, die Seele zur Ruhe bringt. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Ich weiß nicht, ob das eben gerade jemand aufgefallen ist. Beim Zitieren hatte ich ein Wort anders gelesen, als wir es eingangs besprochen haben. Ich habe einfach die Zeilform gewechselt. Ist wohl niemand aufgefallen. Und ob ich schon wandere, habe ich jetzt gerade zitiert. Und nicht imperfekt. Und ob ich schon wanderte, in vielen Übersetzungen steht das drin. Ich komme nachher nochmal drauf zurück. Wir haben ja beim letzten Mal, vorletzten Mal gemerkt, ein Komma anders gesetzt gibt einen ganz anderen Sinn in der Predigt. Geschwister, wir reden von Gipfelerlebnissen und beneiden die Menschen, die die Höhen erklommen haben. Es muss ja nicht immer ein Himalaya-Gipfel sein, ja? Die scheinbar das Leben in höheren Regionen gefunden haben. Doch ist es wirklich so? Ist es wirklich so? Oft machen wir uns eine ganz falsche Vorstellung davon, wie das geschieht. Wir stellen uns vor, wir könnten quasi wie über eine Luftbrücke dahin gelangen. Doch in der Christusnachfolge ist das anders. Da bleiben uns mal eben die rauen Pfade oder wie wir auch vor zwei Wochen hörten, die Wüstenaufenthalte, die Wüstensituation nicht erspart. Die Nachfolge ist keine Fahrt auf Route 66, ein Superhighway. Nein, es ist nun einmal wie ein Naturgesetz. Man kann nur durch Täler und Berge gelangen, der beste Weg zum Gipfel des Berges. Auf das Hochplateau führt uns immer durch tiefe Schluchten und dunkle Täler. Und der Hirte, ja, der Schafhirte, behutsam macht er das, aber er bleibt auch beharrlich. Beharrlich wird jeder Schafhirte seine Herde, die Pfade hinaufführen, die sich durch dunkle Täler nach oben winden. Und in Vers 4 heißt es, und ob ich schon wandere im finsteren Tal. Es heißt nicht, dass ich dort sterbe oder stehen bliebe. Dann wäre die Imperfektform okay. Aber wer kann denn schon im Nachhinein einen Psalm auf Erden dichten über sein geschehenes Sterben? Sondern was passiert denn? In welchem welchem Mobilitätszustand bin ich denn dann da in den dunklen Tälern? Liege ich da? Mache ich eine Pause? Es heißt nicht, dass ich dort sterbe oder stehen bleibe, sondern vielmehr, dass ich hindurchgehe. Es ist ein Transitweg. Dieser Vers wird gewöhnlich zitiert, wenn ich einen Mann, einen Menschen, eine Frau trösten will, der durch das Tal des Totenschattens zu gehen hat. Ja gut, der hebräische Begriff Salmavet bedeutet eine undurchdringliche Stockfinsternis. Ja? Also im übertragenen Sinne für Tod, in der eben aber auch Gott schützen kann. Erinnern wir uns an Psalm 107. Oder in die Messias, der Messias Licht bringt, denken wir an Jesaja 9. Die im Land der Finsternis wohnen, Salmavet, Licht leuchtet über ihn. Zitat Ende. Aber selbst in diesem Fall bedeutet das Sterben, dass, wenn wir mal bei dieser Thematik kurz bleiben, Sterben, Tod, wird ja meistens als Synonym genommen, vielfach noch auch unter Gotteskindern, da war es ein Riesenunterschied. Also das Sterben für das Gottesdienst lediglich das Tor, die Tür zum unvergänglichen Leben in der vertrauten Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und nach neutestamentlichen Texten bedeutet das Sterben nur eben ein Durchgangsstadium. Ein Durchgangsstadium. Der Tod hingegen ist ein Zustand. Ein Zustand in Gottes Ferne. Demnach in der Finsternis, das heißt ein hochnotpeinlicher Wartezustand dort. Nicht wissend, wie lange dieser Zustand dauert, das nebenbei gesagt. Wartezustand auf das göttliche Richten, das ist der Unterschied zwischen Sterben und Tod. Der gute Hirte, Jesus Christus, weiß das. Aus diesem Grund stammen folgende Worte aus seinem Mund. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Ja, selbst im Tal des Heimgangs. Er will bei dir sein, alle Tage. Und wenn du dann reif bist, wirst du gepflückt, heimgeholt in die ewigen Hütten. Welch ein Trost. Deswegen auch die Überschrift, die du nanntest. Ja, ein Trost. Ich selbst durfte diesen reichen Trost erfahren und bleibend auch aufnehmen, als meine Frau vor über 10 Jahren in dieses höher gelegene Land einzog und damit ihren Wohnort endgültig wechselte. 2-3 Jahre lang waren wir zusammen durch finstere Täler gewandert und hatten mich zu erleben, wie ihr Körper durch Tumore, Lungenkarzinome, mehrfach operiert und alles, was dazugehört zur Therapie, zur begleitenden, nachfolgenden Therapie, dass da ihr Körper mehr und mehr anfälliger wurde und schwächer wurde. Alles hat seine Zeit. Als die Zeit fürs Sterben kam, saß ich an ihrem Bett und strich ihr ruhig übers Haar. Blond gelockte Haare. Boah, traumhaft. Die haben sie gerade mal auf in Fasson gebracht, sage ich mal so. Sie war intubiert, klar, okay, aber ihr wisst ja alle, ein intubierter Mensch hört alles. Also immer darauf achten, wenn man am intubierten Menschen arbeitet, der kriegt das mit. Ja, Rosemarie hatte ihr Ziel erreicht. Kein Ende, sondern ein Ankommen. Es war ein schöner Abschied. Es war ein schöner Abschied. Es war ein Auf Wiedersehen. Sie glaubte daran. Und ich glaube daran. Deswegen bin ich ja noch hier und sage es euch. Ich selbst durfte diesen reichen Trost erfahren und bleibend, wie gesagt, aufnehmen. Manchmal gibt es nicht nur Lieder ohne Worte, sondern auch Momente, Gespräche ohne Worte. Ich habe da gemeint, dass wir beide die Gegenwart Jesu Christi spürten. Da war auch keine Furcht. Es war einfach ein Weitergehen in ein herrliches, unvergleichliches, höheres Land. Und für alle, die auf der Erde zurückgeblieben sind, geht die irdische Wanderung weiter. Klar, es gibt immer noch Täler, die vor uns liegen und die gegangen werden müssen, aber es müssen eben keine Sackgassen sein. In diesem Zusammenhang sollten wir bedenken, dass selbst unsere modernen Bergstraßen und Tälern und Schluchten folgen, um die Passhöhe zu überwinden. Wenn ich in einer kritischen Lage bin, sage ich zu meinem Hirten, oh Herr, das hier sieht ja ziemlich schrecklich schwierig aus, doch ich weiß, dass er sich letzten Endes als der beste Weg erweisen wird, auf dem ich höher auf die Berge kommen kann. Wenn ich ihm dann für die Schwierigkeiten und die finsteren Tage danke, merke ich deutlich, dass er in meiner Not bei mir ist. Ja, aber ob er es auch so erlebt, an diesem Punkt weicht meine Angst. An diesem Punkt weicht meine innere Unruhe. Ich habe es erlebt. Es kommt dafür ein stilles Vertrauen, ein Ja zu sagen in seine Fürsorge. Ich als Schaf bin umsorgt. Ich bin der Ansicht, dass die bewusste Annahme aller Unannehmlichkeiten dafür die Voraussetzung ist. Eine Conditio sine qua non. Ohne diese Bedingung geht es nicht in der Nachfolge. Das bedeutet, mit Gott das nächste Etappenziel erreicht zu haben. Wer seinen Hirten auf diese neue persönliche Weise kennengelernt hat, und sei es, dass er schon jahrzehntelang der Nachfolger ist, und merkt dann eines Tages, Moment mal, ich muss ihm mal ein neues Lied singen von meinem Glauben, um noch bekennen. Der wird das Leben viel leichter meistern als vorher. Glaubt mir es bitte. Und ja, es gibt noch einen weiteren Grund, warum die Schafe durch die Täler, durch die Schluchten auf die Höhen geführt werden. Diese Pfade haben ja nicht nur eine relativ leichte Steigung. Warum das denn? Da geht es richtig bergauf. Fahren wir denn Pässe mit 35% Steigung? Nee. Geradeaus? Nee. Gibt ja die Spitzkurven, ne? Oder auch Serpentinen genannt. Dadurch wird dann die Steigung verteilt auf eine längere Strecke. Und das macht ein erfahrener Hirte genauso. Du schaust so skeptisch.
Nein, sieht man so aus.
Hör das mal in die Berge, du kommst aus dem Schwarzwald. Hey, hallo. Also man findet dort auch mehr Wasser unterwegs. Auf dem ganzen Weg den Berg hinauf begegnet man Quellen. Gurgelnden Quellen, kommt man an Bächen vorbei oder man steht auf einmal sogar an stillen Teichen, die gibt es auch, so eine Mulde. Man kann sich an den stillen Wasserstellen erfrischen. Und während der Erkrankung meiner Frau und nach ihrem irdischen Ableben konnte ich schwerlich begreifen, wie mir durch die Gegenwart des Heiligen Geistes Stunde um Stunde, Kraft, Trost, innere Gelassenheit, Trost, Kraft zuströmte. Die habe ich mir nicht erbeten, Stoßgebet, Gott, schick mir unbedingt Kraft. Gott muss sich nicht daran erinnern, wie es mir gerade geht. Er sah meine innere Einstellung. Er wusste genau, was ich brauche. Mir schien, als würde ich immer wieder neu erfrischt, immer neu erquickt, trotz der verzweifelten Umstände, in denen ich mich befand. Ja, noch ein kleiner Exkurs. Nicht selten wurde ich auch von den Gegenüber, auch in der Gemeinde, nicht nur da, aber besonders auch da, ja, seltsam angeschaut. In dem Sinne etwa die versteckte Frage, wann trauerst du eigentlich? Weil die Trauer an bestimmten Riten und Traditionen, Bräuchen festgemacht ist, bei uns auch in unserem christlichen Club. Offener waren tatsächlich den Leuten, die ich auf der Straße begegnet, den Nachbarn waren und ihnen das erzählt habe. ganz andere Reaktion. Das habt ihr sicherlich auch schon erlebt. Wenn man so etwas nicht am eigenen Leib erfahren hat, kann man es nicht sich vorstellen, Geschwister. Es gibt Menschen, es gibt auch Christen, die behaupten, sie könnten solche Krisen nicht überstehen. Doch jetzt wende ich mich mal an jeden von euch aufgeschlossen, an jeden Fragenden hier unter uns, an jeden Suchenden. Es ist nämlich bekannt, dass nur die Menschen, die selbst solche dunklen Wegstrecken durchwandert haben, fähig sind, andere in ähnlicher Lage wirklich, wirklich trösten zu können und zu ermuntern. Und wer selbst große seelische Trübsalen durchlitten hat, kann am besten ein gebrochenes Herz trösten. Und die Zahl der Broken Hearts nimmt immer mehr zu. Die meisten von uns schrecken vor den Tälern in ihrem Leben zurück. Und doch, der Hirte nutzt die sogenannten Tiefpunkte, um anderen Hilfe, ja, anderen Segnung zukommen zu lassen. Deswegen eine Bitte, die sich da anschließt: Sollten wir nicht immer, ihr Geschwister, ihr Lieben, nicht immer versuchen, Unannehmlichkeiten und auch Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen oder, sag's mal so, wegzubeten? Wir tun uns ja gar keinen Gefallen. Das ist zwar bequem. Bitte, ja, nimm das weg und das weg, und ich bin nur dein Kind und wie lange schon. Ich weiß nicht, ob ich da verstanden werde, denn es kann sich für uns und gerade auch für unsere Mitmenschen als ein großer Segen erweisen. Segen für mich, ja klar, bitte. Segen für den anderen zu spenden in solch einer Situation, wo es mir unglaublich dreckig geht, seelisch. War euch schon mal der Gedanke gekommen? Und was für eine grandiose Trauerarbeit an den anderen. Und das ist ja unser Missionsfeld, die anderen. Die anderen. Schon mal drüber nachgedacht? Schon mal ausprobiert? Doch es gibt noch einen dritten, letzten Grund, weshalb ein Hirte seine Herde durch die Täler und Schluchten zum Hochland hinaufführt. Dort ist für gewöhnlich, ob ihr es glaubt oder nicht, ich bin auch ein Südwestdeutscher, kenne mich auch mit gebirgigem Gelände aus, dort ist gewöhnlich das beste Futter zu finden. Diese saftigsten Lichtungen finden sich häufig so am Fuß steiler Schluchten. Der Talgrund liegt dann meist im tiefen Schatten, weil ihn die Sonne nur über die Mittagsstunden erreichen kann. Also, unser guter Hirte kennt all diese Gefahren. Er weiß auch, wo wir mitten in den Krisen und mitten in den Niederlagen Nahrung finden, Ruheplätze uns erwarten. Er hat das alles schon vorbereitet. Und ich behaupte, nur wer als Christusgläubiger so leben gelernt hat, der Reifeprozess, Wachstumsprozess, klar, kann die Menschen um sich herum ermutigen und, wenn es sein sollte, aufrichten. Und zu viele von uns sind von den Stürmen des Lebens erschüttert oder sind zumindest aufgewühlt. Ja. Wir behaupten zwar, Jesus zu vertrauen, fallen aber in tiefe Verzweiflung, sobald die ersten dunklen Schatten über uns hereinfallen. Manchmal möchten wir uns einfach hinlegen und sterben. Das kennen wir alle, die Gefühle. Jeder kennt diese Gefühle. Suizidale Gefühle sind jedem von uns bekannt. Aber wie lautet das Fazit? Da kommt es jetzt drauf an. Nach der Analyse auch einen Ausblick geben, eine Therapie. Nicht nur Diagnose stellen, den Patienten alleine lassen, eine Therapiemöglichkeit bieten oder mehrere. Und das Fazit mündet nicht in der Frage, ob wir mehr oder weniger Täler zu durchwandern haben. Ich habe aber das und das und das und diese Operation habe ich auch schon gehört. Wenn der eine mal jetzt erzählt von der ersten Operation, werde ich gleich überschüttet von 10 anderen, die einer mit sich. Nein. Sondern die entscheidende Frage ist, das könnt ihr euch mal mitnehmen. Wie bist du damit fertig geworden? Wie bist du damit fertig geworden? Wie werde ich damit fertig? Wie durchwandere ich sie, die Täler? Mit Jesus Christus sehe ich ihnen ruhig und gelassen entgegen. Und entscheidend dieser letzte Gedanke noch, den ich mit als Giveaway geben möchte: Auf diesem Weg werde ich nicht nur selbst gesegnet. Ich habe es schon angedeutet. Ich werde nicht nur selbst gesegnet, sondern auch zum Segen für andere. Und das ist Missionsarbeit pur. Ich hatte sowieso sehr viel von den vier Augen, von den Knopfloch-Missionen, face to face, die vielleicht zu sehr in ihrer Angst verhaftet sind. In der Welt habt ihr Angst, in der Welt habt ihr Bedrängnis, in der Welt habt ihr Enge, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Was für ein tolles Wort, was für ein tolles Wort. Jetzt das cremige, süße Dessert, wer es haben möchte. Jetzt bekommt der Glaubende noch zwei Verfolger. Habt ihr das mitbekommen? Letzter Vers vom Psalm 23. Das sind zwei Verfolger. Ein Verfolger ist normalerweise nichts Positives. Ja, ja. Mir folgen. Wer folgt denn da ihm? Wie heißen denn die beiden? Ja, gut, das heißt der eine. Und Barmherzigkeit heißt der andere. Wie lange werden die folgen? Ja, dumme Frage von mir. Ihr lest es ja. Doch in unserem Vers sind sie eben ausgesprochen positiv. Die Hebräer haben, im Hebräischen stehen dann Begriffe, die wir vielleicht teilweise kennen. Also wenn man jetzt in Israel ist und man wacht auf nach einem guten Frühstück und bevor das vielleicht passiert, begegnet man jemand anderen, ein Israeli, und was sagt er? Guten Morgen, nicht auf Deutsch. Friede, ja, kann er auch. Ist vollkommen richtig. Er sagt, Boker Tov, Boker der Morgen, Tov gut. Boker Tov, Boker Tov. Also, einer heißt Tov, T-O-V. So steht es im Hebräischen. Und das andere ist vielleicht nicht so bekannt, der Gnade, Barmherzigkeit, Güte, gibt es auch ein hebräisches Universalwort. Chesed. Ob ihr das mit E schreibt, zweimal E oder zweimal E, ist mir egal. Das zählen ja nicht so sehr die Vokale im Hebräischen, sondern mehr die Konsonanten. Chesed. Chesed. Verfolgt werde ich, sagt David. David sagt das von Gutem und Barmherzigkeit. Ich krieg die beiden nicht mehr los. Die beiden Verfolger. Solange ich durch mein Leben hindurchdüse, kriege ich sie nicht mehr los. Eigentlich, wenn wir das lesen, sind wir eigentlich schon am Ende des Psalms. Ne? Das liest man gar nicht mehr so richtig, was da für ein tolles Dessert drin steckt, was für eine Zukunftsaufsicht da drin steckt, was ich mitnehmen kann jetzt auch. Tov und Chesed, das sind die zwei Dauerverfolger. Herr, heute Morgen waren sie schon wieder da, kaum aufgewacht. Ich bin halbwegs gut aufgestanden. Ich konnte die Augen aufmachen und aufstehen. Danke, danke, danke für die beiden Verfolger meines Lebens, Herr. Danke, danke. Oder habt ihr keine Augen mehr dafür? Manchmal hat man ja keine Augen mehr dafür. Man macht das, dann macht das Gott manchmal auch so, dass er beide Verfolger abzieht. Dann merken wir, wie das wäre, wenn Gottes Gutes und Gottes Erbarmen nicht mehr da wären. Und deswegen will ich die Augen haben, die Augen des Davids. Wir alle sollten sie haben. Die Tov und Chesed sehen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss gefälligst nicht meine Seele. Das sagt jetzt mein Geist zu meiner Seele. Seele, vergiss nicht. Oft redet ja der David zu sich selbst, zu seiner Seele. Man muss manchmal sich mit unterhalten. Das nicht nur die Seele untereinander, die verschiedenen Teile, sondern auch der Geist. Der Geist ist ja wiedergeboren. Das ist ja das Wiedergeborene in uns. Gefälligst meine Seele, ja, das sage ich mir, mein Geist, was er dir Gutes getan hat. Und dann erkennst du am Beginn eines Tages, wie beide Verfolger rechts und links an deinem Bett stehen. Du liegst noch, machst die Augen auf und gehst mit ihnen anders in den Tag. Probier's aus. Probiert es öfters aus. So, letzte Anregung. Der Glaubende hat ein Ziel. Ja, hat ein Ziel, denn ich werde bleiben im Hause des Herrn immer. Immer. Alle Tage meines Lebens. Und das bezieht sich eben nicht nur auf mein irdisches Leben, das bezieht sich ganz entscheidend auch auf mein eigentliches Leben. Auf mein nicht endendes Leben. Dieses Leben hat der schon jetzt, der heute und hier in Christus Jesus seinen Stand hat. Wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern der ist vom Tod ins Leben durchgedrungen. Das ist in dem Moment, wo du den Christus in dein Herz lässt. Da ist der Startpunkt für dein ewiges Leben, das nicht mehr endet. Er hat jetzt schon unvergängliches Leben. Erkennbar ist das nicht. Nein, nein, nein. Ich sehe es euch nicht an, wer jetzt da christusgläubig ist. Das kann ich nicht sagen. Aber noch leben wir in unserem irdischen Leben. Wäre das anders? Aber das andere hat schon angefangen in uns. Und das gilt jetzt schon. Heute leben wir im ewigen Leben. Offenbar wird das, wenn wir aus dieser Zeit in seine Welt hineintreten. Sei es mal Hinwegnahme seiner Gemeinde, Entrückung, wir haben es ja in den letzten Monaten darüber unterhalten, sei es auch durch das persönliche Sterben, Abschied nehmen, nach Hause gehen zu ihm. Das ist das Ziel der Glaubenden. Und deswegen wird das auch heute Morgen wieder thematisiert. Freude liegt in der Luft. Oh, so manche Miene hält sich jetzt auf. Schön. Letzte Frage, hier uns persönlich hier im Raum. Was ist eigentlich die Marke Christusgemeinde in Neukirchen? Was ist eigentlich Marke CGN? Was ist Marke CGN? Es gibt da ein paar verschiedene Sachen, die da als Markenkern zu definieren wären. Ein Markenkern ist eindeutig, dass ein Markenkern ist, nämlich, dass das Leben des Glaubenden nicht als Kreis zu verstehen ist, nicht als Spirale zu verstehen ist. Nein, sondern als ein zielorientierter Lauf. Paulus sprach so oft davon. Ganz eindeutig, ganz eindeutig. Und da haben wir die ganze Bibel auf unserer Seite. Ich strecke mich aus nach dem, was vorn ist. Und ich jage nach dem vorgesteckten Ziel der himmlischen Berufung in Jesus Christus. Da will ich ankommen. Du doch auch, wir alle. Ja? Es liegt Freude in der Luft. Also das Bild eines Läufers, das muss einem hier vor Augen stehen. Ja? Und nicht so sehr einen, der plüschig runden dreht, von einem Bänkchen zum nächsten sich hangelt, sondern der fokussiert ist auf ein einziges Ziel. Das hilft ganz, ganz enorm. Wie viele kleine alltägliche Entscheidungen sind zu treffen und wie viele kleine Entscheidungen sind dann glasklar, wenn ich mein Leben nicht als einen Spaziergang ansehe oder ein sich drehendes kleines Tänzchen oder ein Tango, was ich was. Denn dann muss man ja viele Entscheidungen gar nicht fragen bei vielen Entscheidungen. Ist das falsch oder richtig? Paulus sagt uns, euch gehört alles, sagt er. Euch gehört alles. Könnt alles machen. Das ist die Frage des Christenmenschen. Na Luther, nur einen einzigen Leitsatz, sagt Paulus, nützt das, nützt das, nützt das, was ich tue in meiner Freizeit, in meinem Hobby. Komme ich dadurch dem Christus näher, nützt das, mache ich ihm dadurch Ehre und kriege mein Leben Dynamik nach vorne? Und wenn wir uns diese Frage stellen, sind plötzlich viele Alltagsprobleme auf einen ganz anderen. Die sind auf einer ganz anderen Skala. Messskala, ja. Die kannte ich gar nicht so sehr und habe sie immer weggelegt. Ich möchte gerne ins Haus des Herrn kommen. Die Tür zum Vaterhaus steht weit offen. Ich darf wissen, jeder Tag, den ich gelebt habe, wie ein Countdown. Wir beginnen bei 10, ja, und enden bei 0. Boah, auf geht's. Nach oben. Bin ich einen Tag näher an dem Moment, an dem sich die Tür auftut und ich Jesus Christus sehen darf, der werde ich bleiben im Hause des Herrn immer da. Gläubige haben eine Hoffnung, eine ganz zentrale Hoffnung und wissen, sie wissen, wo sie hingehen Oder wie es eigentlich heißt im Hebräischen, ich werde zurückkehren in das Haus des Herrn alle Tage meines Lebens. Ich werde zurückkehren. Aber das ist mal wieder ein neues Thema zu einer anderen Zeit. Amen. Wir wollen beten. Guter himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort. Wir dürfen wissen, ja, es geht dir entgegen. Es geht dir entgegen. Unser ganzes irdisches Leben. Und du magst uns zu tragen und du magst uns zu erhalten, so wie es dir gefällt. Ja. Habe immer wieder Dank, Herr, für deine Treue, für deinen Tov und für deine Erbarmen, für deine Chesed, die uns verfolgen ein Leben lang und darüber hinaus. Danke, dass du alles in deine starke Hand nimmst. Gepriesen seist du, großer Gott. Amen.